Herzlich willkommen im Manke Kompetenzzentrum zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin da mal erfolgreich. Auch heute werden wir mit einem besonderen Gast über das Thema Erfolg sprechen. Wir werden diskutieren, wir werden durchdenken und wir werden genau nachfragen, was die Definition von Erfolg ausmacht. So, ihr Lieben, ihr habt schon gedacht, den Podcast gibt es nicht mehr, oder? Da sind wir wieder. Und ich freue mich sehr, heute mit dem wundervollen Johannes Becker. Schön, dass du da bist, schön, dass du angereist bist. Und wir haben lange, lange auf diesen Termin gewartet. Deshalb, mein Herz geht auf. Schön, dass du da bist, lieber Johannes.
Danke dir, liebe Tanja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja. Und ich sage immer, alles geschieht aus einem Grund. Ja, und vielleicht ist es kein Zufall, dass es jetzt erst 2026 geklappt hat. Du siehst ein Mann, ein Wort und ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen als damals schon. Von daher freue ich mich, hier zu sein.
Genau, und das freut mich auch so sehr, denn ich mag euch erzählen, Johannes ist der Mann in meinem Leben, der auf einem Parkplatz vor mir gelaufen ist und dann irgendwann drehte er sich rum und sagte, du bist doch die Tanja. Und ich dachte so, ja, woher kennst du mich? Weißt du noch, wo wir waren?
Kannst ja, du dich klar, genau. Tage der Entscheidung, richtig?
Genau,
in
genau.
Schloss Hohenkammer.
Genau, ja. Und wir haben uns auf dem Parkplatz wieder gesehen. Vorher haben wir uns immer mal gesehen. Und gute Menschen treffen sich an guten Orten. Und ich glaube, Schloss Hohenkammer ist für uns ein guter Ort. Vor allem verbindet uns alle auch die Zusammenarbeit mit dem wundervollen Jörg Löhr. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass das heute ein sehr wertvoller Podcast werden wird. Lass uns, wenn du magst, direkt reinsteigen. Was ist passiert? Gerne. Was machst du heute genau? Hast du Lust, uns das zu erzählen? Wer ist Johannes Becker?
Wer ist Johannes Becker? Johannes Becker ist glücklich verheirateter Vater von 4 Kindern, lebe in einem schönen Vorort von Mannheim und bin heute Geschäftsführer der Lars Krüger GmbH. Und bei Lars Krüger GmbH unterstützen wir B2B-Unternehmen dabei, Sichtbarkeit und Vertrauen bei ihrer Zielgruppe über LinkedIn aufzubauen und dann mit einem klaren System planbar qualifizierte Gespräche und neues Geschäft zu generieren.
Wow, das hast du aber nicht immer, also das ist schon so irre, ich habe jetzt schon 20 Fragen, 4 Kinder, wie schaffst du das? Das ist Hammer, 4 Kinder, wie alt sind die?
Danke dir, die sind zwischen 4 und fast 11 jetzt, die Große. Es ist so, dass 2 Kinder uns jetzt hier im Lebensmittelpunkt begleiten. Ich habe 2 Kinder aus der vorigen Ehe, die sind alle 14 Tage bei uns. Dann ist natürlich richtig Action angesagt. Schön. Und ansonsten bin ich im Alltag meiner Frau Helen verdammt dankbar, dass die, ich sag mal, den Laden managt. Also CEO of Family hat sie letztes Mal so schön formuliert.
Yes. Ja, schön. Ja. Okay. Und du bist ja jemand, darüber haben wir uns auch viel unterhalten. Und das kann man ja auf Social Media auch immer wieder schön sehen. Du nimmst dir ja bewusst Zeit für die Family. Ja. Und du bist ja auch, manchmal denke ich, ist er jetzt nur noch Papa? Oder also du bist ein Mensch, der ganz klar sagt, ich habe Kinder und ich will auch Zeit mit denen verbringen. Ne? Machst du es im Moment immer noch oder hat sich das gewandelt?
Ich sag mal, es ist immer so, auch ein bisschen mit der aktuellen Phase im Business bedingt. Jetzt in der Aufbauphase, hier in der Skalierungsphase bei Lars Krüger ist es so, dass es durchaus auch mal Zeiten gibt, wo es etwas intensiver zugeht und mich die Familie, ganz offen gesagt, weniger zu Gesicht bekommt. Ja. Was ich dann auch hier und da teile und reflektiere auf Social Media. Aber ich bin der festen Meinung, dass du, wenn du ein außergewöhnliches Leben leben möchtest oder irgendwie besondere Dinge erreichen möchtest, auch bereit sein musst, außergewöhnliche Dinge dafür zu leisten. Oder wie sagt so ein schönes Zitat, wenn du nicht bereit bist, die ein oder anderen in Anführungsstrichen Opfer zu bringen, um deine Träume zu erfüllen, dann werden irgendwann mal deine Träume zum Opfer fallen.
Wie viele Stunden arbeitest du im Moment die Woche?
Ja, jetzt habe ich es versucht, wieder so ein ganz klein bisschen zu reduzieren. Von vorher 80 auf jetzt so 60, teilweise 70 Stunden die Woche. Aber 60 Stunden die Woche ist eigentlich schon so der Standard in der aktuellen Aufbauphase, ja.
Wenn du erzählst von dieser Aufbauphase und von euren Erfolgen, wie ich finde, in sehr kurzer Zeit ja tolle, messbare Erfolge, dann habe ich immer das Gefühl, du arbeitest gar nicht, sondern das ist was dich sehr erfüllt. Oder würdest du sagen, du quälst dich dadurch?
Berufung.
Ja, ja, genau. Mhm.
Absolut.
Was ist Berufung für dich? Also wie würdest du das an einem Beispiel beschreiben wollen?
Berufung ist für mich, dass ich wirklich Dingen folge, die mich erfüllen, mhm, mit Leidenschaft. Mhm. Und genau diese Begeisterung, die ich in mir trage, auch in anderen zu entfachen. Mhm. Und wenn du dann etwas findest, womit du anderen wirklich echt Mehrwert stiften kannst und auch das dein höheres Ziel ist, anderen wirklich zu helfen, in den Erfolg zu kommen, mhm, dann folgt der Erfolg für dich ganz von alleine.
Wenn du jetzt mal überlegst, so vor 20 Jahren hätte jemand zu dir gesagt, pass mal auf, da gibt es sowas dann im Computer, das sorgt für Sichtbarkeit, da kannst du Kunden drüber gewinnen, da schreibst du einen Text rein oder machst ein schönes Bild. Und er hätte gesagt, und das machst du auch noch als Unternehmer in der vollen Verantwortung für die Lars Krüger GmbH, was hättest du gesagt?
Ich weiß nicht, ob ich das hätte greifen können, mhm, weil der Johannes vor 20 Jahren, also ergo der Johannes mit 23 Jahren damals, mhm, in den Tag gelebt hat, mhm, keine wirklich konkreten Ziele hatte. Und ja, ich hatte zwar Spaß bei dem, was ich tat, mhm, können wir gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen, was das war. Aber tatsächlich war für mich dann eher so, ich sag mal, das Party am Wochenende im, mhm, Vordergrund, ja, mhm, so Anfang bis Mitte 20, ja.
Was ich ja sehr gesund finde, ne? Also wenn ich das heute ganz oft mitbekomme, betteln die sich ja schon in den ersten 6 Schuljahren in Noten. Also ich war auch immer jemand, der Party gemacht hat. Deshalb, also würdest du sagen, die Zeit hat dich auch geprägt für das, was heute ist? Du feierst also, ja heute immer noch gerne, ne? Also wenn ich eure Gartenpartys sehe, dann genießt ihr ja sehr, da feiere ich ja,
euch. Ja, ja. Ja. Also es ist jetzt nicht mehr wie früher, dass ich dann irgendwie 3 Tage hintereinander in welchen Frankfurter Techno-Bunkern am Tanzen war. Also das Feiern hat sich jetzt ein bisschen verändert. Mhm. Ich sag mal, wenn du Feiern mit schönen Momenten, mit tollen Menschen genießen meinst, dann schon. Sich da ab und zu mal auch die Zeit bewusst dafür zu nehmen, zu genießen, von einem schönen Glas Gin Tonic und was Gutem auf dem Grill, dann schon, ja.
Genau, ja.
Ansonsten geprägt würde ich jetzt nicht per se sagen. Ich bin trotzdem für alles froh und dankbar, was ich erlebt habe. Alles hat seine Zeit im Leben. Mhm. Und ich sag mal, vielleicht ist auch durch die Spannung oder durch dieses, also ist auch irgendwann mal so dieses Bewusstsein stärker geworden, hey, das kann jetzt nicht alles sein. Also vielleicht war es in der Form dann für was gut, ja.
Gab es einen Schlüsselmoment in deiner Jugend, wo du so gesagt hast, und jetzt in die Richtung?
Also in der Jugend war ich tatsächlich relativ, wie würde man heute so schön sagen, lost. Mhm. Und zwar wusste ich nie so wirklich, was ich werden soll. Mhm. Aber es gab schon früh Muster, wo ich jetzt rückblickend sage, hey, da hat sich was abgezeichnet. Mhm. Also jetzt ist für mich alles ein schlüssiger roter Faden. Mhm. In der Retrospektive damals, naja, hätte mich gefragt, was willst du machen? Keine Ahnung. Aber ich habe schon sehr früh die Leidenschaft für Kommunikation, ja, einfach für den Austausch mit anderen Menschen entdeckt und habe verstanden, dass es spannend ist, rauszufinden, wie und warum entscheidet sich jemand für etwas.
Ja. Ja. Wann hast du das erste Mal eigenes Geld verdient und was hast du da gemacht?
Ja, also es fing tatsächlich schon in ganz frühen Kindheitstagen an, dass ich irgendwie in meinem gesamten Umfeld hier den Plunder, der sonst auf dem Sperrmüll gelandet wäre, zusammengeklaubt habe und auf irgendwelche Flohmärkte bin. Und wahrscheinlich weniger wegen dem Geld als wegen dem Spaß bei der Sache. Und in der Jugend habe ich mein, ja, damals, ich sag mal doch, mageres Taschengeld sehr gut aufbessern können, indem ich dann zum Beispiel Tamagotchis, als der neu rauskam, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran,
ja, klar,
habe ich dann immer wieder gekauft und habe die im ganzen Ort verkauft, habe an den Haustüren geklingelt und habe das den Eltern gepitcht, dass es pädagogisch wertvoll ist für die Kinder und habe halt dann was draufgeschlagen und so wurde ich dann kreativ und habe schnell die Lust am Verkauf, sage ich mal, auch entdeckt. Ja.
Und das ist, ich finde das immer so schön in meinem Podcast. Wenn wir an den Punkt kommen, dann strahlen immer alle, die Augen leuchten. Ne? Das ist so. Jetzt bist du ja für mich in meinem Umfeld auch jemand, der Vertrieb liebt, also Verkauf liebt. So. Ja. Wie bist du auf das Thema Vertrieb, Verkauf gekommen? Ein bisschen haben wir gerade gehört. Würdest du das noch mit anderen Tatsachen in Verbindung bringen?
Teile ich sehr gerne. Also Ich hatte es damals leider nicht geschafft, einen Praktikumsplatz zu finden. Das musste man damals machen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, ich irgendwie 15 oder so. Mhm. Und dann hat mir, ich glaube, mein Vater damals einen Praktikumsplatz so auf den letzten Drücker in einem Rollergeschäft, ne? Also diese Motorroller verkaufen, vermittelt. Ja, und meine Aufgabe bestand darin, 3 Wochen lang von morgens bis abends in der Werkstatt irgendwelche Dinger da auseinanderzuschrauben und zusammenzuschrauben. Und da habe ich gemerkt, dass es mir gar nicht liegt. Also ich wusste schon mal, was ich nicht möchte. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich bin eher Mundwerker als Handwerker. Mhm. Aber was mich fasziniert hat, Tanja, war jedes Mal, wenn dann die Glocke von der Ladentür klingelte und jemand kam rein, irgendwie ein junger Mensch, der jetzt das erste Mal wirklich mobil wird mit seinem Motorroller und das Leuchten in den Augen zu sehen. Und der Chef hat sich auch gefreut, wenn er dann die damals noch 1.000 Mark-Scheine in die Kasse geblättert hat. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist das, was mich reizt. Irgendwie andere Menschen glücklich machen, das Leuchten in den Augen sehen und damit noch gutes Geld verdienen können.
Ja. Ich habe großen Spaß gerade. Du hast es gerade erzählt und in dem Moment, wo der Kunde in den Laden kommt, fängst du an zu strahlen. Ne? Du fühlst das wirklich, ne?
Absolut.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel. Hatten wir ja schon so ein bisschen dieses Purpose, folge deinem Herzen, deiner Leidenschaft. Ja. Und leider war es dann so, als ich es irgendwie mit Ach und Krach geschafft habe, den Realschulabschluss zu machen, weil Lernen war jetzt nicht auf meiner Top-Prioritätenliste in Jugend. Also es war für mich eher so eine lästige Pflicht in der Schule. Ich habe in wenigen Sachen wirklich Sinn gesehen und dachte, für was brauche ich das jetzt mal später? Hatte also schlichtweg gesagt, keinen Bock auf Schule und habe mich da mitunter auch verweigert. Und dann, kann man sagen, durch Zufall oder Glück, aber gibt ja keine Zufälle, in einem kleinen Sportgeschäft die Chance bekommen, da eine Ausbildung zu machen im Sporteinzelhandel und habe da dann wirklich einmal eine verdammt gute Ausbildung machen können, wo ich dann auch in der Berufsschule top war, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich mit den Themen was anfangen konnte. Ja. Und andererseits habe ich dann noch mehr gemerkt, dass jemand, der in den Laden reinkommt und sagt, ich möchte jetzt meine Skier wachsen lassen, und du dich dann für den Mensch interessierst und nicht nur für die Sache oder fürs Produkt und sagst, hey, spannend, wo geht's denn hin? Nach St. Moritz, super, was macht ihr da? Und ein Gespräch entsteht, Vertrauen entsteht und du es schaffst, in diesem Menschen eine Begeisterung zu entfachen und er dann am Ende 2.500 Mark ausgibt für die gesamte Skiausrüstung, anstatt nur die Skier wachsen zu lassen. Ja. Da habe ich gemerkt, Vertrauen und Begeisterung ist wirklich eine wichtige Grundlage für fast alles im Leben.
Ja. Du hast einen Lieblingssatz, also wenn wir jetzt mal weitergehen in deiner Vita, so Richtung, als eine 3 vorne stand, hast du einen Lieblingssatz, du sagst ganz oft in unseren Begegnungen, ich wollte nicht länger Zuschauer sein.
Ja.
War das ein Wendepunkt in deinem Leben? Gibt es da ein Ereignis?
Ja, wir hatten es ja schon dazu, dass ich damals jetzt noch nicht so die ambitionierten Ziele hatte, was jetzt persönliche oder auch berufliche Weiterentwicklung anbelangt. Aber nach einigen Jahren ist mir dann irgendwann mal gedämmert, ich muss jetzt was verändern. Mhm. Und dann haben mir damals waren noch Stellenanzeigen irgendwie in der Tageszeitung, wurden mir dann irgendwie aus dem Verwandtenkreis hier irgendwas zugespielt und hieß, hey, bewerb dich doch mal, in dir steckt doch mehr drin, als jetzt jeden Tag hier Skier und Laufschuh zu verkaufen. Weil es zwar Spaß gemacht hat, aber Spaß und Begeisterung alleine reicht nicht aus. Du musst dir wirklich das Umfeld suchen, die Strukturen suchen, in denen du das Ganze dann auch im beruflichen Fortschritt und entsprechenden finanziellen Erfolg verwandeln kannst, wenn du dir irgendwie ein vernünftiges Leben aufbauen willst. Ja. Mm. Und da war dann irgendwie der Punkt, dass ich sage, hey, da bewerbe ich mich jetzt, habe dann auch den Job bekommen. Mm. Lustigerweise, weil der Mensch, der dieses Gespräch mit mir geführt hat, bei mir im Sportgeschäft war und mich wiedererkannt hat auf dem Bild, sonst hätte er mich gar nicht eingeladen, hat er mir dann gesagt.
Ja, spannend.
Aber er sagt, hey, der hat mich so begeistert, als er mir diese Herzfrequenzuhr verkauft hat, den lade ich jetzt ein, auch wenn die Bewerbung irgendwie echt mager war. Mm. Long story short, 9 Monate später wurde ich entlassen, weil ich es nicht geschafft habe, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dann plötzlich mit einem PC-Arbeitsplatz, mich in diese für mich damals neue Materie einzuarbeiten, war dann einfach zu langsam in der ganzen Abwicklung als, wie nannte man das, Verkaufsmitarbeiter im Innendienst, musste halt auch Aufträge eintippen und so Sachen. Und die Kommunikations- und Begeisterungsstärke alleine hat dann nicht mehr ausgereicht. Ja. Mm. Und da habe ich erkannt, weil du gefragt hast, Johannes, was ist ein Wendepunkt gewesen? Du hast halt zwar nicht immer die Kontrolle über die Dinge, die dir im Leben zustoßen, aber du hast auf jeden Fall die Kontrolle darüber, wie du damit umgehst und welche Verantwortung du für dich selbst ab diesem Punkt übernimmst. Und ich glaube, es war rückblickend verdammt gut, dass mir das passierte, weil ich dann gezwungen war, nach vorne zu schauen und neue Wege zu finden.
Hattest du in der Zeit Ängste oder Zweifel?
Lustigerweise gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, dass ich mich geweigert habe, zum Arbeitsamt zu gehen, weil es hieß, du musst dich jetzt arbeitslos melden, weil wenn du es nicht schaffst, in 3 Monaten einen Job zu finden, kriegst du keinen Euro mehr. Und ich habe gesagt, ich werde in diesen 3 Monaten einen besseren Job finden. Ja. Ich werde nicht zum Arbeitsamt gehen, weil ich einfach 100% daran glaube, dass das genauso kommen wird. Und so kam es auch.
Und was hast du dann gemacht?
Habe ich mich dann auch auf eine Stelle beworben im Vertriebsindienst bei einem Messebauer, bei der Firma Expo damals. Und da wäre ich auch niemals genommen worden ohne diesen Zwischenschritt. Mhm. Also rückblickend hatte alles irgendwie einen Sinn. Von dem Sporthandel, von Intersport, wo ich dann davor war, hätte ich mich da nicht reinbewerben können. Hätte mich nicht eingestellt. Haben die mir auch gesagt.
Ja.
Und ja, da konnte ich dann doch schon einen deutlich besseren Start hinlegen. Und da ich die Grundskills ja schon in der Firma davor dann mir angesammelt hatte. Ja.
Und jetzt, ich mag das einfach so, du weißt, ich liebe Vertrieb und ich liebe noch mehr Menschen, die einfach nicht nur immer darüber reden, das ist total schön, morgens um 9 Uhr die Kunden anzurufen, 100 Nein zu bekommen und sich zu freuen, wenn 3 sagen, ja, ich kauf's. Würdest du sagen, dieses Scheitern war auch notwendig, damit du heute da bist, wo du bist?
100%ig, ja.
Warum?
Warum? Weil es manchmal nötig ist, dass dir das Leben irgendwie einen Wink gibt. Ich hätte selbst zu dem Zeitpunkt nicht von mir aus gekündigt. Ich wollte es irgendwie schaffen. Aber dieser äußere Umstand, dieser vermeintliche Rückschlag hat mir quasi geholfen, zu reflektieren, mich neu auszurichten und die Sachen, die ich auf dem Weg dahin gelernt habe, einzusetzen für den nächsten Schritt. Und das zieht sich durchs ganze Leben. Ja. Also es ist ja immer ein Hoch und Runter. Und wenn es runtergeht, holst du einfach nur wieder Anlauf für die nächste Kuppe. Glaube ich fest dran.
Du hast ja auch den Satz bei mir geprägt, Begeisterung schlägt Information.
Hm.
Und wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt und wir schauen uns an, dann kann ich ja genau spüren, wo deine Augen funkeln und wo du so stark bei dir bist. Warum sagst du, Begeisterung schlägt Information?
Ja, mir hat damals bei Expo mein Chef gesagt, als ich angefangen habe, die ganzen Produktmerkmale auswendig zu lernen, um fachlich besonders toll und schlau und informativ zu sein, hat er mir einen Satz gesagt, da sagte Herr Becker, Sie müssen nicht nur informieren, Sie müssen faszinieren. Mhm. Und das ist hängen geblieben.
Und das ist hängen geblieben. Jetzt hören ja viele Vertriebler bei uns immer zu, wie kann ich das lernen? Habe ich das in mir? Muss das irgendwie ausgebuddelt werden? Kann ich das lernen? Was würdest du empfehlen?
Also als allererstes Mal kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich jetzt auch aktiv mit dem Thema Vertrieb, Verkauf beschäftigt. Du kannst nur Menschen für Dinge begeistern, die dich auch in irgendeiner Form selbst begeistern. Also wenn du jetzt in keinster Weise irgendwie, ja, wenn deine Augen nicht leuchten, wenn du darüber sprichst, dann kannst du dir das kaum antrainieren.
Ja. Ich mag total gerne mit dir über die Lars Krüger GmbH sprechen, weil ihr besetzt ein wundervolles Thema. Ich glaube, was fast jeder von uns auch nutzt, der heute zuhört. Was fasziniert dich so an dieser Aufgabe? Warum dieses Thema? Warum LinkedIn? Warum sagst du, das hat Zukunft, da möchte ich wirken?
Da kann ich mal 2 Schritte zurückspulen. Und zwar, ich war ja 5 Jahre lang auch bei Salesforce, also einem der weltmarktführenden globalen Softwareunternehmen im Bereich CRM, Data Analytics etc. Da sehr viel über Strukturen, Systeme, Prozesse lernen dürfen, sehr faszinierend. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, ja, einfach aus, vielleicht weil ich Lust drauf hatte, mal auf LinkedIn was zu posten. Und habe dafür sehr gute Resonanz bekommen. Ja. Und da dachte ich so, hey, das ist toll, tu Gutes und sprich darüber, nutz dieses Medium und fang an, einfach alles, was du erlebst, was dich selbst inspiriert, zu teilen, wenn du tolle Menschen kennenlernst, wenn du irgendeinen Rückschlag hast und was daraus lernen konntest. Und am Anfang war da noch manchmal diese, so ein Funken von diesem Imposter-Syndrom, dass man so denkt, ha, ne, vielleicht machen sich die Leute auch lustig und denken, der Johannes will jetzt irgendwie Influencer werden. Es gab auch ja, Führungskräfte bei Salesforce, die dann gesagt haben, die ich trotzdem sehr schätze, aber die gesagt haben, hey Johannes, ne, denk immer dran, LinkedIn bezahlt nicht unsere Rechnung. Ja, also fokussiere dich auf deinen Job und mach nicht so viel LinkedIn. Aber als es dann anfing, dass daraus resultierend neue Kundenanfragen kamen und dass mich auch wirklich sehr bekannte CEOs wie eine Tina Müller, die CEO von Douglas war und jetzt von Veleda, dann einladen zu irgendwie VRP-Events oder Johannes Kliesch von Snox aus Mannheim oder, merkst du, dass diese Sichtbarkeit dich ganz anders positioniert. Und ich war sicherlich nicht fachlich der Beste in meinem Team von irgendwie 10, 11 Leuten bei Salesforce. Da gab es halt einige, die es schon länger gemacht haben, aber mich kannten alle. Also auch die Führungskräfte meiner Führungskräfte oder andere Menschen haben mich dann auf irgendwelchen Salesforce-Veranstaltungen positiv angesprochen auf das Thema. Und da habe ich verstanden, dass Sichtbarkeit in der heutigen Zeit, speziell über LinkedIn, wenn es um B2B geht, der absolute Schlüssel ist für beruflichen Erfolg.
Ja. Du hast mir gestattet, dass ich das ruhig mal so aus meiner Sicht beschreiben darf. Also ich habe ein LinkedIn-Profil, dann fülle ich da alles aus, was die mich so fragen und dann gehe ich in ChatGPT und dann schreibt er mir einen Text und dann stelle ich den ein mit vielleicht sogar noch einem KI-generierten Bild und dann hoffe ich, dass viele einen Daumen hoch machen. Das ist, glaube ich, nicht LinkedIn, ne?
Genau, ich glaube, das ist der Weg, wie es jetzt heute viele versuchen.
Ja.
Und vermutlich auch einer der Gründe, warum dann vermutlich 99% auf dem Weg aufgeben.
Ja.
Ich vergleiche LinkedIn gerne mit einem Flugzeug, kann man sich gut vorstellen. Also du musst erstmal in der Lage sein, auf Top-Speed zu kommen, dann alle Einstellungen richtig abstimmen. Und da ist halt jedes Business, jede Zielkundengruppe unterschiedlich. Dann irgendwie auch ein ausgebildeter Pilot am Steuer ist nicht schlecht. Und dann Beständigkeit, durchziehen, eine Weile dranbleiben und wirklich ausblenden, was irgendwie andere denken oder sagen. Und wenn das Flugzeug einmal abhebt, dann ist es in der Luft. Dann gilt es einfach nur, die Flughöhe zu halten und ein bisschen nachzujustieren.
Ja.
Und ich glaube, da hat es einmal viel mit Glaubenssätzen zu tun und andererseits auch mit mangelndem Wissen.
Ja. Und wer sind eure Kunden? Also wer bucht euch?
Also es sind in der Regel Unternehmer oder eben Geschäftsführer von Mittelstandsunternehmen im Business-to-Business-Segment, also deren Zielgruppe im Idealfall dann auch auf LinkedIn irgendwie vorhanden sein sollte. Wobei, wie viele vielleicht wissen, LinkedIn mit mittlerweile 1,3 Milliarden Mitgliedern weltweit, also sprich jeder vierte erwachsene Internetnutzer oder sowas hat theoretisch einen LinkedIn-Account, die relevanteste Plattform in dem Bereich ist, um
Wahnsinn.
Geschäft anzubahnen. Und das sind es Menschen, die sagen, hey, entweder ich habe es schon probiert und ich habe keinen Erfolg damit oder ich möchte jetzt damit anfangen, weil ich verstanden habe, dass es Sinn macht und ich möchte mir gleich einen Experte an die Seite holen. Und dann haben die ein Ziel in der Regel. Sie wollen ein System, was mehr oder weniger autark rund um die Uhr für sie arbeitet, Sichtbarkeit und Relevanz und Kontakt in ihrer Zielgruppe generiert, damit sie nicht als jemand, der was verkaufen will, gesehen werden, sondern als jemand, der, wie sagt man heute so schön, Trusted Advisor oder Thought Leader, wo dass die Menschen auf dich zukommen.
Ja.
Oder du, wenn du auf sie zukommst, im Idealfall schon wissen, wer du bist, wofür du stehst und wie du ihnen vielleicht helfen kannst.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
Ja.
Das hast du ja selber erlebt. Also was ich mag an deinem Bild ist, es ist ja egal, ob ich CEO bin oder ob ich Vertriebsleiter bin, wir müssen beide in die Sichtbarkeit und zwar für die Rolle, die wir haben. Ne?
Mhm.
Ja. Was glaubst du, warum scheitern da so viele Unternehmen dran?
Warum scheitern da so viele Unternehmen dran? Ja, die meisten machen den Fehler, dass sie vielleicht zu fachlich schreiben. Mhm. Also, dass sie denken, hey, ja, wir sind ja keine Influencer. Mhm. Wir wollen jetzt nicht über uns schreiben.
Mhm.
Ja, keine Ahnung, es interessiert sich ja eh keiner hier für die Tanja, sondern für unsere Dienstleistung. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir Ahnung haben von dem Zeug, dass wir die Experten sind. Aber die Expertise alleine, die haben wahrscheinlich viele.
Mhm.
Es geht nur drum, und da sind wir wieder, spannen wir wieder den Bogen zurück, bei wem fühlst du dich gut aufgehoben? Wem vertraust du? Wer entfacht in dir diese Begeisterung? Und ich glaube, das ist der Sockel für diesen ganzen Erfolg, wo du dann auch die fachlichen Skills ausspielen kannst. Und wenn du dich dann nur auf Fachcontent versteifst oder sagst, ich nehme jetzt irgendwelche KI-Stockfotos, die Leute wissen, dass es eine Business-Plattform ist, aber es ist immer noch Social Media und solange wir hier soziale Wesen sind, folgen Menschen Menschen und interessieren sich auch für Stories von Menschen und nicht für irgendwie Marketing-Posts. So, das ist meine Meinung dazu.
Aber absolut, ne? Ja.
Aber Achtung, es gibt auch das andere Extrem. Mhm. Es gibt dann auch noch die Gruppe von Menschen, die halt irgendwie nur noch irgendwelche, irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Erkenntnisse beim Spaziergang mit ihrem Hund, irgendeine Eingebung oder ihr Mittagessen posten. Mhm. Es ist auch kein Instagram. Nee. Der gute Mix macht es am Ende. Ja, der richtige
genau
Mix.
Das, ja. Was würdest du Startern bei der Plattform empfehlen? Buch lesen, Podcast hören, Lars Krüger GmbH anrufen, was würdest du empfehlen?
Auf unsere Website gehen und sich für das monatliche Live-Webinar anmelden, ja. Definitiv.
Sehr cool.
Weil da haut der Gründer Lars Krüger persönlich all seine Tipps, all sein Wissen raus.
Sehr cool.
Und dann hast du schon sehr viel an der Hand, um erstmal selbst zu starten. Und wenn du dann sagst, jetzt möchte ich den Fortschritt ein bisschen beschleunigen und weniger dem Zufall überlassen oder hast schlichtweg keine Zeit und keine Lust, dich darum zu kümmern, dann haben wir da auch diverse Möglichkeiten zu unterstützen mit unserem Team.
Großartig. Jetzt interessiert mich natürlich, eins brennt. Hat Lars Krüger dich angerufen oder du ihn?
Naja, was denkst du denn, wie wir uns kennengelernt haben? Dreimal darfst du raten.
Wahrscheinlich bist du in die Sichtbarkeit bei ihm gekommen.
Ganz genau.
Genau.
Über LinkedIn, ja.
Ja, cool. Und das zieht sich ja auch durch dein Leben, dass es immer wieder Menschen gab, hier damals aus dem Zeitungsartikel, bewirb dich mal da oder Lars Krüger traut dir zu, dass du sein Geschäftsführer wirst. Ist das so ein Erfolgsgeheimnis von dir, dass du entdeckt wirst und dann, das finde ich entscheidend, aber auch drauf hörst, also so einer Empfehlung auch mal eine Chance gibst? Oder wie würdest du es beschreiben? Oder hast du es so eingestellt, dass Lars Krüger dich nur noch sieht?
Also ich glaube mittlerweile sehr stark an das Gesetz der Anziehung.
Ja.
Also,
wie schön, ja.
Dass du dir Dinge manifestierst.
Ja.
Und heute bin ich da auch viel schneller und mutiger in meinen Entscheidungen als damals. Ja, wo ich einfach sage, ich vertraue da meiner Intuition. Und wenn da so eine Mischung ist aus Begeisterung, aber auch ein bisschen Ehrfurcht vor der Aufgabe, dann weiß ich, das ist jetzt der richtige Schritt, den ich gehen muss und spring rein.
Ich mag dir was verraten, weil das fasziniert mich, seit wir uns das erste Mal gesehen haben. Da habe ich dich so beobachtet. Und zwar bist du derjenige in vielen Veranstaltungen, wo wir zusammen waren, und da habe ich großen Respekt vor, du sitzt immer in der ersten Reihe, du guckst, dass du nach vorne kommst. Und wenn Pause ist, dann rennst du nicht als Erster zum Buffet und trinkst irgendwas, sondern dann guckst du, dass du ja, zu denen kommst, die eine gute Energie haben. Also du bist der Erste, der Jörg Löhr auf der Bühne anspricht. Du bist der Erste, der das Umfeld von Jörg anspricht. So. Das ist ja eine unfassbare Gabe. Ne? Also alle denken immer, die Tanja macht das auch, das fällt ja auch nicht schwer. Ich habe da so einen Respekt vor, weil da bist du für mich ganz klar Vorbild. Holst du dir bewusst diese Energie oder hast du da gar keine Hemmung, dass du abgelehnt wirst? Ich finde das spannend. Warum sollten wir das tun, da in den Kontakt kommen? Was würdest du sagen?
Ja, es sind vielleicht zwei Dinge. Also erstens kam damals in der harten Vertriebsschule bei Expo die Erkenntnis, dass Neins einfach ein notwendiger Schritt sind im Prozess.
Ja.
Also es wird nicht jeder Ja zu deinem Angebot sagen. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich telefoniere jetzt die ganzen Kunden ab, dann wird es halt Leute geben, die sagen, hey, ruf mich nie wieder an.
Ja.
Und wenn du dann vielleicht trotzdem immer mal wieder anrufst, dann kann es sein, dass das in einem Jahr später, und den Fall gab es konkret, dein größter Kunde wird.
Ja.
Also da wurde dann aus vielen anfänglichen Neins dann manchmal ein, zwei Jahre später ein großes Ja, weil die Leute gemerkt haben, du meinst es wirklich ernst mit ihnen. Und das Zweite ist, dass ich erkannt habe, hey, dein Umfeld ist entscheidend für Erfolg. Und Angst vor Ablehnung darf dich niemals hemmen, diesen Schritt zu gehen. Und dann einfach dieses Gefühl, und ja, auch ich, wenn ich mal irgendwo auf eine Bühne gerufen werde vor 5000 Leuten oder so bei solchen Events und darf da irgendwie einen Pitch machen oder irgendwas erzählen. Natürlich kommt dann auch mal Adrenalin oder der Puls. Aber das Schöne ist, jedes Mal, wenn du es machst, jedes Mal, wenn du dich traust, diesen Schritt aus deiner Komfortzone reinzugehen, verschiebt sich diese Grenze. Mhm. Und du wirst jedes Mal souveräner, weil du weißt, ja, habe ich ja schon gemacht.
War gar nicht so schlimm. Ja.
Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt den ersten Podcast oder den 12., dann bist du natürlich auch jedes Mal entspannter und weißt in die Trainer, ja, kann ich ja schon.
Ja, ja, absolut, ja.
Zum Beispiel.
Wie wird es sein bei Lars Krüger GmbH, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen?
Wenn wir uns jetzt dürfen wir auspacken, okay. Also ich versuche natürlich jetzt nicht zu viel interne rauszupacken, aber es gibt einen sehr klaren Plan. Und zwar, wir skalieren jetzt weiter erfolgreich das Agenturbusiness und helfen möglichst vielen B2B-Unternehmern, Unternehmen dabei, in die Sichtbarkeit zu gehen, wie schon gesagt. Mhm. Na, und da ihren Vertriebserfolg und ihre Skalierung nicht bloß dem Zufall oder nur bloß Empfehlungen zu überlassen, sondern wirklich ein System zu haben mit uns. Und durch diesen Cashflow, den wir dabei aufbauen, da wir bootstrapped arbeiten, sprich ohne Investoren, bauen wir parallel, und da haben wir jetzt schon die Beta-Version fertig, eine Plattform, die das klassische CRM ablösen wird. Mhm. Und ne, ich komme ja auch aus dem Umfeld, habe ja Erfahrung, was für KMUs oft schlichtweg zu mächtig ist, zu unflexibel, zu teuer. Mhm. Aber jetzt mit irgendwelchen Spreadsheets, Excel, Google etc. anzufangen, ist halt auch nicht die Lösung. Nee. Und da werden wir eine Plattform etablieren, die wir dann international ausrollen, die Unternehmern, speziellen kleinen, mittelständischen Unternehmen hilft, wirklich jederzeit genau zu wissen, was ist jetzt im Vertriebsprozess der nächste Schritt und warum, um mit wenigen Klicks jederzeit die richtige Aktion zu machen und eine Übersicht in Echtzeit über alle relevanten Daten zu kriegen.
Wow. Wie viele Leute seid ihr heute?
Wir sind jetzt mit Freelancern, sind wir jetzt zu 10 aktuell.
Okay.
Genau.
Okay. Und Ziel ist, was, also sucht ihr im Moment?
Wir haben uns, da gab es auch die ein oder anderen Wendungen in der Planung. Wir sind da so im Schnellbootmodus unterwegs. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt erstmal möglichst schlank, so profitabel wie möglich wachsen wollen. Und auch in ferner Zukunft, in 10 Jahren, wenn wir dann, und da ist das große Ziel, wirklich mal auch 9-stellige Umsätze zu machen international, weil es ist ein zig Milliarden Markt, ne, dieses Business, in das wir dann reingehen. Mit dem Agenturgeschäft kannst du das nicht machen, da kannst du vielleicht stabil 8-stellig machen, aber dann, ne, da wirst du jetzt keine 100 Millionen mitmachen können, da ist das Thema ist endlich. Und da ist so ein bisschen auch das Ziel, mit einem überschaubaren Setup einen großen Hebel zu haben. Also um es abzukürzen, das, was wir für unsere Kunden machen, klare Prozesse, Systeme und Hebel zu bauen, ist das, was wir für uns selbst auch tun. Und deswegen werden dann vielleicht irgendwann mal ein paar Dutzend Leute reichen und nicht ein paar Hunderte.
Ich frage mich gerade, wenn du so Entscheidungen triffst, jetzt auch als Geschäftsführer oder früher als Vertriebler, als Papa, als Mensch, nimmst du dir Zeit, überlegst du lange oder wie triffst du Entscheidungen?
Ich habe mal von Wolfgang Grupp, den viele wahrscheinlich kennen als Trigema-Gründer, gelernt, auch in der ersten Reihe damals, war die Frage, hey, was ist für dich so die wertvollste Fähigkeit als Unternehmer? Und da hat er gesagt, schnelle Entscheidungen treffen mit vollem Commitment. Ja. Es hat niemals ein Mitarbeiter sein Büro verlassen, ohne dass er eine Entscheidung getroffen hat, auch wenn es um 6-stellige Summen ging. Das hat mir sehr imponiert.
Das liebst du.
Ja, das liebe ich. Mm. Und andererseits würde ich gerne noch ergänzen, vom Mindset her, wenn es jetzt um größere Visionen, um strategische Sachen geht, die man jetzt vielleicht nicht immer so aus der Hüfte schießt im Schnellbootmodus, stelle ich mir die Frage, wie würde mein zukünftiges Ich diese Entscheidung fällen? Mm. Der Mensch, der ich mal werden möchte, wenn ich da bin, wo ich hinkommen will, was würde der tun, dieser Johannes?
Ja. Und?
Und dann höre ich auf das Gefühl und mache.
Cool.
Macht kommt von Machen.
Absolut, ja. Absolut. Johannes, was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen, neben deiner wundervollen Familie?
Möglichst viele Menschen glücklich zu machen. Das sind in erster Linie dann aktuell unsere tollen Mitarbeitenden, die sich jeden Tag reinhängen und zu sehen, wie die aufblühen, wie die wachsen, wie die uns nacheifern. Und wirklich jeden Tag an einem tollen System zu arbeiten, was ganz, ganz, ganz vielen anderen tollen Unternehmern hilft, ihre Visionen in die Welt zu bringen.
Glaubst du, wir unterschätzen oder wir überschätzen KI in Deutschland aktuell?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Mhm. Es kommt immer darauf an, wem du die Frage stellst, ja.
Und was sagt Johannes Becker?
Was sagt Johannes Becker? Also ich würde sagen, dass wir es unterschätzen, was sich alles noch verändern wird. Ich glaube, es ist das Disruptiveste, was wir jemals erleben werden. Also ich meine Internet und so weiter. Ne? Ich habe es ja, oder wir haben es ja erlebt. Aber ich glaube, das wird noch einiges tun. Und am Ende ist für mich weniger die Frage, es ist wie so ein Katalysator. Wird jetzt KI irgendwie die Menschen ablösen? Ich würde sagen, nein. Aber ich würde sagen, KI wird die Menschen ablösen, die sich damit jetzt nicht intensiv auseinandersetzen.
Ja,
die es nicht richtig bedienen können und wollen.
Jetzt habe ich eine Frage, die stelle ich immer so relativ zum Ende unseres Podcasts, aber ich mag die sehr. Wenn du heute als Papa deinen 4 Kindern eine Empfehlung aussprechen dürftest für die Zukunft, was wäre das?
Du kannst nicht zu groß träumen.
Wow.
Also wirklich, hör nicht auf das, was andere sagen, sondern wenn du dir irgendein Ziel in den Kopf setzt dann, und 5 Leute um dich rum sagen, das ist nicht realistisch, dann wechsel dein Umfeld.
Achtet ihr als Eltern darauf, dass ihr eure Kinder dabei stärkt?
Ja.
Ja?
Ja. Also wir sagen jetzt nicht, such dir neue Freunde, so ist es jetzt noch nicht, ne? Aber wir brauchen gar nicht darauf achten, es bewusst zu tun, weil sie auch unterbewusst durch unseren Alltag geprägt werden. Sie sehen, dass man natürlich ein anderes oder vielleicht besseres Leben leben kann, wenn man entsprechend einen Einsatz bringt. Und sie wissen, dass man nichts geschenkt bekommt im Leben, dass man sich auf jeden Fall alles hart erarbeiten darf. Und dass dieses unternehmerische Denken, da schmunzel ich ab und zu, wenn dann die Jungs hier im Grundschulalter dann schon irgendwelche Ideen spinnen, wie sie sagen, hey, ne, könnt ihr das machen oder das machen und ein ganz anderes Mindset prägen.
Was empfiehlst du als Vertriebsprofi für die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, boah, so ein Vertriebler möchte ich auch mal werden?
Ja, was empfehle ich einem Vertriebsprofi? Also kommt auch ein bisschen immer drauf an, was ist deine Vision, wo willst du hinkommen? Jetzt ist es ja so, dass ich mehr und mehr loslassen darf, für einzelne Gespräche noch operativ selbst führe. Macht mir auch großen Spaß. Aber jetzt geht es eher darum, die Systeme zu bauen und die Menschen zu ermächtigen, das genauso gut hinzukriegen. Und wenn du im Vertrieb selbst besonders gut werden willst, dann würde ich sagen, beschäftige dich nicht nur mit deinem Skillset, mit dem Fachlichen, sondern beschäftige dich auch permanent mit deinem Mindset.
Ja.
Also, weil deine Persönlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ja.
Und alles andere, was du fachlich drauf machst, ist quasi der Turm, das du aufs Fundament setzt.
Für dich und mich ist Mindset kein Modewort. Also wenn wir uns sehen, reden wir immer über Haltung und über Wirkung. Was ist dein größter Gamechanger zum Thema Mindset? Gibt es eine Sache, wo du so sagst, da denke ich jeden Tag wieder dran, um mich in eine gute Haltung zu bringen?
Also da gibt es natürlich verschiedene Sachen, verschiedene Routinen wie Priming am Morgen oder sich eine gute Energie zu bringen oder Journaling, wo du mal halt auch aufschreibst vorm Schlafengehen, wofür war ich jetzt heute dankbar, was habe ich jetzt heute effektiv unternommen, mein Ziel näher zu kommen, Zielesystem, Ziele verschriftlichen, lebenslanges Lernen. Wenn ich es jetzt auf einen Satz bringen würde, wäre rückwirkend für mich so ein bisschen die Erkenntnis, dass es gar nicht das Wichtigste ist, was du alles im Leben erreichst oder bekommst, sondern vielmehr, wer wirst du auf dem Weg dahin?
Ja.
Und dieses Thema, hey, der Moment, an dem du stehen bleibst, ist der Moment, an dem du anfängst zu sterben. Ja. Ja? Also wirklich immer weiter. Und diese Kunst, jeden Tag zu schätzen, was du schon erreicht hast, dass du nicht in diese Unzufriedenheit kommst und trotzdem, ja, ich sag mal, so einen freudvollen Hunger zu haben, so einen intrinsischen Antrieb. Also nicht jetzt einen Druck, den du dir irgendwie selber machst oder von außen, sondern du sagst, hey, ich habe jetzt zwar diesen Gipfel erreicht, aber der ist ein noch größer, noch schönerer und ich freue mich jetzt schon auf den Aufstieg.
Du sprichst ja auch viel von Fokus. Warum ist Fokus für dich so wichtig?
Ja, ist bei mir auch durch Erfahrung geprägt. Mhm. Als ich danach Salesforce zu einem Berliner Startup gegangen bin, was so digitale Lösungen für die Verpackungsbranche entwickelt hat, habe ich gemerkt, dass ich einerseits ja, mehr diese Systeme bauen will und gestalten will, als ihnen zu folgen, habe ich dann noch stärker gemerkt. Und dann, und jetzt spanne ich den Bogen zum Thema Fokus, bin ich da nach anderthalb Jahren raus, habe den Entschluss gefasst, in die Selbstständigkeit zu gehen mit meinem eigenen Consulting-Business. Und dann war halt nach wenigen Monaten kam dann eben Lars Krüger. Und da war ich am Anfang erstmal nur ein externer strategischer Berater, der den Vertrieb mit aufgebaut hat und die Wachstumsstrategien mit ausgearbeitet hat. Und dann hat sich eben diese Geschäftsführerrolle ergeben. Und der Fokus war für mich die Erkenntnis, dass ich eine Entscheidung fällen muss, nicht zu viele Ziele parallel zu verfolgen und zu gucken, wo folge ich meinem Herzen und wo sehe ich auch strategisch den größten Hebel. Und dann war das für mich die Entscheidung, jetzt die laufenden Geschäftsbeziehungen, die ich da in meinem neu gegründeten Consulting-Business aufgebaut hatte, wieder zu beenden, schweren Herzens. Und wirklich 100% auf diese Vision mit Lars Krüger und mir zu geben, weil ich da einfach verstanden habe, dass du sonst einfach dich zerstreust, wenn du jetzt irgendwie 5 Themen parallel hast.
Ja, absolut. Wenn unsere Zuhörer eine Botschaft von dir mitnehmen dürfen aus diesem Podcast, welche sollte das sein?
Jetzt habe ich so meine ganzen Zitate schon rausgehauen, Tanja. Jetzt muss ich ja wirklich nachdenken.
Ja, aber wenn du so sagst, wenn du an Johannes denkst, in dem Podcast ist bei mir hängen geblieben, was sollte das sein?
Also wenn ich jetzt auf meinen Werdegang zurückdenke, und ich würde es auch mit einer Mini-Anekdote gerne verbinden wollen, Tanja.
Ja,
das ein bisschen plastischer zu machen. Als ich damals in diesem Messebauunternehmen die Chance bekam, von Sachbearbeiter im Innendienst der Aufträge abtippt, wirklich eine Vakanz zu besetzen damals hieß es Vertriebsaußendienst, die da mit Anzug dann irgendwie die ganzen größten Firmen hier aus Deutschland beraten haben. Und also diesen Schritt zu gehen, da habe ich gelernt, dass die Sachen, die ich vorher als ehemaliger hier Bundesligist im Mountainbike und Radsportler, also die ich für mich selber so im Hochleistungssport gelernt habe, dass dieses der Erfolg, den du am Wochenende hast, dann auf so einem Rennen, auf so einem Wettkampf, das ist das, was die Leute sehen. Aber der Weg dahin, das sind die Dinge, die du jeden Tag tust, auf die keiner Bock hat. Also im Regen 3 Stunden zu joggen nachts oder irgendwie 5 Stunden auf dem Heimtrainer zu strampeln. Und also einfach dieser unbändige Fokus und der Wille, dieses langfristige Ziel zu verfolgen und auch trotz Rückschlägen einfach immer weiter zu machen. Das ist das, was ich den Leuten gerne mitgeben möchte. Und als ich damals, und das ist jetzt erst 15 Jahre her, in einer, ja, ich sag's mal, wie es ist, hässlichen Einzimmerwohnung in einem nicht so schönen Stadtteil von Frankfurt auf dem Fußboden kalte Ravioli aus der Büchse gegessen habe, hatte ich trotzdem tief in mir gewusst, hey, ich kann alles erreichen, was ich will. Ich muss es nur wirklich wollen und ich muss jeden Tag ein kleines bisschen besser werden.
Ja. Was ist denn, wenn dieser Schweinehund dich dann abgehalten hat von hier trainieren, nachts noch eine Runde laufen? Gibt es da auch einen Tipp?
Manifestieren.
Ja.
Also sehe dich immer da, wo du hinkommen willst. Ja. Also in deinem Kopf, wie fühlt sich das an, wenn du da am Zenit bist, deine Träume erreicht hast? Wie fühlst du dich? Ja. Also wirklich in diesen Moment rein zu zoomen, immer wieder. Und dann wird dein Unterbewusstsein automatisch du wirst andere Dinge entdecken. Du hast einen anderen Fokus und du wirst auch andere Chancen identifizieren. Und da habe ich verstanden, dass wo viele mit einem durchschnittlichen Mindset sagen, ja, der hat Glück gehabt. Glück ist quasi, wenn du alles dafür tust, regelmäßig diese Chancen zu schaffen und sie dann auch zu erkennen und den Mut hast, sie am Schopf zu ergreifen.
Ja. So, jetzt hören uns ganz viele zu und die sagen dann so, boah, ich möchte mehr über diesen Mann erfahren. Wo finden wir dich? Wo können wir mehr über dich erfahren? Wo sagst du, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, macht es gern?
Die Antwort ist, denke ich, relativ klar, oder?
Ich denke.
Am besten über LinkedIn.
Ja.
Einfach eine Nachricht an mich schreiben.
Und dann
freue ich mich über jeden, gerne auch Bezug nehmen hier auf das Gespräch, der da mehr erfahren will oder der unsere neue Plattform vielleicht mal irgendwie kostenlos testen will. Einfach melden und da bin ich immer gern bereit zu helfen.
Wir würden alles verlinken, weil ich denke schon, in diesem Podcast hier von uns beiden war so viel Zukunftslala drin, so gute wirklich Haltungsfragen, Mindset haben wir gespielt. Am Ende haben wir die Frage, die muss ich fragen, sonst glaubt ihr mir nicht, dass der Podcast zu Ende geht. Du hast einen Wunsch frei, egal welchen. Einen einzigen, was wäre das bei dir?
Wow, das ist eine mächtige Frage. Einen Wunsch frei. Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass alle Wünsche, die ich mir in den Kopf setze, alles, was ich mir vornehme, in Erfüllung gehen. Mhm.
Und da merke ich wieder, dass du Vertriebler bist, weil du machst aus einem Wunsch alle Wünsche. Dafür mag ich dich. Ich bin unfassbar dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss wirklich sagen, ich sitze jetzt hier am Tisch. Ich nehme für mich selber auch ganz, ganz viele Türen sind wieder aufgegangen, ganz, ganz viele Impulse mit. Und ich bin dir sehr dankbar. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Es hat sich gelohnt, 2 Jahre auf diesen Tag zu warten. Und für mich bist du ein absolutes Vorbild. Also gerade auch in dieser Zeit in die Rolle der Geschäftsführung zu gehen, in die Verantwortung zu gehen, da habe ich großen Respekt vor. Und deshalb von ganzem Herzen ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist.
Ich danke dir, Tanja. Hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Lieben, zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss und ja, bleibt im Fokus und damit erfolgreich. Eure Tanja.